Bibelreise.
Viele Leute stellen sich die Menschen aus der Bibel wie eine Art mittelalterliches Gemälde vor, unbeweglich und gefühllos. Das stimmt aber ganz und gar nicht.
Willkommen auf einem weiteren Abschnitt unserer Bibelreise. Hier spricht Carlos Waldo und ich grüße Sie ganz herzlich. Danke, dass Sie mit dabei sind. Wir begleiten weiter die Gemeinde in Korinth und zwar heute durch Kapitel 4 des 1. Korintherbriefes, wo es um die Haltung der Leiter und das Verhalten des Christen geht. Professor Luis Sayong hat dafür das Thema Stolz auf sich selber gewählt. Gibt es überhaupt einen Ort, wo Eitelkeit, Überheblichkeit und Stolz fehl am Platz sind, dann ist das die Gemeinschaft der Gläubigen. Man kann leicht sagen, dass die Gemeinde oder Kirche Nöte hat. Schwierig ist dabei nun anzuerkennen, dass die Not in uns selbst wohnt. Auf nun zur Reise bis zu den Zeiten des Apostel Paulus.
Ja, diejenigen unserer Hörer, die uns bis hierher begleitet haben, werden gemerkt haben, dass die Lage in Korinth gar nicht einfach war. Die Gemeinde war entgleist. Sie hatte weder die Botschaft des Evangeliums recht verstanden, noch was eine echte christliche Gemeinschaft ausmacht. Weil sie nun so fatal kindisch waren, wie wir das in Kapitel 3 gesehen haben, gab es Spaltungen unter ihnen. Und nun in Kapitel 4 tritt dieses Unverständnis der Korinther für die Lehre Christi noch stärker hervor. Sie verstehen nicht, was es heißt, Gott zu dienen, was es bedeutet, zu leiten, und verstehen auch nicht recht, wer eigentlich der Apostel Paulus ist. So beginnt nun Paulus, sie darüber aufzuklären, und wir lesen in Vers 1 Folgendes. So sollen uns nun alle für Diener Christi und Beauftragte der Geheimnisse Gottes halten. Was man von solchen Beauftragten erwartet, ist, dass sie treu seien. Paulus gebraucht hier Ausdrücke wie Dienstbarkeit, Demut und eine Stellung unter der völligen Herrschaft Gottes. Und wir, die wir uns im Werk Gottes betätigen, sollten uns so verhalten. Wir sind Beauftragte, Leute, die Befehle von Gott empfangen und diese zweckmäßig ausführen. Was man von diesen Leuten erwartet, ist Treue, also die Fähigkeit, die ihnen gegebenen Anweisungen zu befolgen. Darauf fährt Paulus fort: Mich kümmert es kaum, von euch oder sonst einem menschlichen Gericht gerichtet zu werden. Ich richte mich noch nicht einmal selbst. Obwohl mich mein Gewissen in keiner Weise anklagt, rechtfertige ich mich dennoch nicht selbst, denn der Herr ist es, der mich richtet. Richtet also nichts überstürzt, sondern wartet ab, bis der Herr kommt. Er wird ans Licht bringen, was sich im Finstern verbirgt, und die Absichten der Herzen offenbaren. Bei der Gelegenheit wird jeder von Gott sein Urteil empfangen. Man hatte Paulus und seinen Dienst missverstanden, und Paulus reagiert, indem er behauptet, mit den Geheimnissen Gottes beauftragt zu sein und dass er Gott die Treue zu halten hat. Wenn ihn nun jemand auf unrechte Weise beurteilt, ist er dieser stolzen und überheblichen Haltung jener selbsternannten Richter keine Rechenschaft schuldig. Darauf sollte man achten, denn oft meinen Leute, die im Werk Gottes beschäftigt sind, dass alle ihre Tätigkeit wunderschön finden und ihren aufrichtigen und fleißigen Dienst applaudieren werden. Ebenso aber kann Unverständnis, Neid und Stolz der anderen Gläubigen zu harter und krankhafter Opposition und Kritik führen, was sicher diejenigen, die Gott aufrichtig dienen wollen, belastet. Das ist aber nichts Neues. Daher die Fortsetzung in Vers 6. Brüder, ich habe diese Dinge aus Liebe zu euch auf mich und Apollos bezogen, damit ihr von uns lernt, was es heißt, nicht über das hinauszugehen, was die Schrift sagt. So soll sich niemand gegenüber einem anderen für wichtiger halten. Denn inwiefern unterscheidest du dich von irgendjemand anderem? Was hast du, das du nicht empfangen hast? Und wenn du es empfangen hast, warum bist du stolz darauf, als ob es nicht so wäre? Paulus betont hier nochmals die Gefahr der Überheblichkeit und der Fehlurteile. Außerdem aber gibt er noch einen Hinweis, den man besonders beachten sollte. Geht nicht über das hinaus, was die Schrift sagt. Diese Anweisung stammt schon von den alten Rabbinen. Paulus weist uns an, uns an das zu halten, was das Wort Gottes sagt. Unser Urteil, unsere Bewertung, unsere Perspektive muss sich nach der Schrift richten. Wenn es innerhalb der christlichen Gemeinschaft irgendetwas zu beraten gibt, dann hat die Heilige Schrift unser einziger Maßstab zu sein. Weiter geht es mit dem Text und Paulus beginnt nun, sich mit den überheblichen Korinthern zu befassen, die sich wichtiger als andere vorkommen und damit angeben. Paulus verfällt geradezu in Ironie, was angesichts des Zusammenhangs hier in Kapitel 4 durchaus angemessen ist. Ihr habt schon alles, was ihr wollt. Ihr seid schon reich. Ihr seid schon Könige und ohne uns. Ich wünschte, ihr werdet wirklich Könige, damit wir auch mit euch herrschen könnten. Denn mir scheint, dass Gott uns, die Apostel, an die letzte Stelle gesetzt hat, wie zum Tode Verurteilte. Wir sind für die Welt ein Schauspiel geworden, sowohl vor Engeln wie vor Menschen. Wenn es um Überheblichkeit geht, dann sollte man fragen, wer denn hier befiehlt, wer bestimmt, wer mächtig und großartig ist, der Beherrscher der Lage. Paulus sagt, ihr wisst nicht mehr, worum es geht, ihr versteht weder, was das Evangelium ist, noch was es heißt, Gott zu dienen. Welcher ist denn der Stand der Apostel als treue Diener Gottes? Die letzte Stelle, die der zum Tode Verurteilten. Dabei sterben sie oft in einem öffentlichen Schauspiel, wie es in den Anfangszeiten der christlichen Gemeinde geschah. Wir sind Narren um Christi willen, heißt es in Vers 10, aber ihr seid vernünftig in Christus. Die schwere Ironie des Apostels Paulus fällt auf. Er hat mit diesem Text eine klare Absicht, ihnen etwas beizubringen. Wir sind schwach, aber ihr seid stark. Ihr seid geachtet, aber wir sind verachtet. Bis jetzt leiden wir Hunger, Durst und Mangel an Kleidung. Wir unterliegen Gewalttat, haben keine feste Wohnung und arbeiten hart mit unseren eigenen Händen. Paulus bezieht sich hier gewiss auf seinen Beruf als Zeltmacher und erinnert daran, wie er ihn auf seinen Missionsreisen immer wieder bei Bedarf ausüben musste. Und dennoch sagt er, wenn man uns flucht, so segnen wir, werden wir verfolgt, ertragen wir es. Wenn man uns verleumdet, antworten wir freundlich. Bis jetzt sind wir zum Abschaum der Erde, zum Müll der Welt geworden. Na also, vielleicht fühlen sich einige von uns im Dienst Gottes wichtiger und bedeutender als andere. Das ist aber vollkommen sinnlos und unberechtigt. Der Apostel Paulus räumt hier mit jeder falschen Grundlage für diese Art von Überheblichkeit und Selbstbewertung auf. Schließlich beendet Paulus dann seine Ausführungen in Kapitel 4, indem er sagt, wenn ich das schreibe, möchte ich euch damit nicht beschämen, sondern als meine geliebten Kinder warnen. Ihr könnt vielleicht 10.000 Lehrmeister in Christus haben, aber ihr habt nicht viele Väter, denn in Christus Jesus habe ich euch selbst durch das Evangelium gezeugt. Paulus ist hart, Paulus ist ironisch, Paulus packt mit seinen Worten schwer an. Aber er offenbart auch seine große Liebe und Aufrichtigkeit, als ob er sagte, seht mal, ich bin doch euer geistlicher Vater. Ich habe euch zuerst das Evangelium verkündet. Was ist denn mit euch los, Leute? Warum führt ihr euch so auf? Und dann in Vers 16, darum flehe ich euch an, meine Nachahmer zu werden. Aus diesem Grund sende ich euch Timotheus, meinen geliebten und dem Herrn getreuen Sohn, der euch an meine Art in Christus Jesus zu leben erinnern wird, wie ich es allerorts in allen Gemeinden lehre. Timotheus, Sohn des Paulus im Glauben, ein treuer Jünger, wird nach Korinth gesandt, um zu versuchen, der Gemeinde an diesem Anfang ihrer Laufbahn zu helfen. Wir erinnern uns, dass diese Gemeinde während der zweiten Missionsreise von Paulus gegründet worden war, und hier haben wir ihn auf der dritten Reise, circa 3 oder 4 Jahre später. Paulus versucht nun, dieser neuen Gemeinde zu helfen, die auf Anleitung angewiesen ist. Einige von euch sind anmaßend geworden, als ob ich euch nicht mehr besuchen würde. Ich werde aber bald kommen, wenn es der Herr zulässt. Und dann werde ich nicht nur erfahren, was diese Anmaßenden reden, sondern welche Macht sie haben. Denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Macht. Das Reich Gottes besteht nicht in Kritik und irrigem Gerede, sondern in der wahren Äußerung von Gottes Wirken im Leben der Menschen. Was wollt ihr? Fragt Paulus. Soll ich mit der Rute kommen oder mit Liebe und sanftmütigem Geist? Was der Apostel wissen möchte, ist, werdet ihr euch betragen oder nicht? Werdet ihr die Botschaft verstehen und eure Denkweise neu ausrichten? So ist das, liebe Hörer. Dieser furchtbare Tatbestand einer überheblichen Gemeinde, wie sie die Korinther in der Vergangenheit erfasst hat, wiederholt sich immer wieder entlang der Geschichte. Mag das eine Warnung für uns sein, dass wir nicht in den gleichen Fehler und Irrtum verfallen, uns selbst zu loben.
Wir kommen nun nach diesem Vortrag zu den Fragen. Dieses vierte Kapitel des ersten Briefes des Paulus an die Korinther ist doch seltsam. Gehört es sich denn für einen Christen, anderen mit Ironie zu kommen? Hat sich Paulus hier richtig verhalten?
Viele Leute meinen, die Menschen der Bibel seien eine Art mittelalterliches Gemälde, starr und ohne klare Persönlichkeit. Dafür gibt es aber keinen Grund. Ironie wird übrigens nicht nur vom Apostel Paulus angewandt, sondern erscheint unter verschiedenen Umständen in der Bibel. Und so unglaublich es klingen mag, sogar Gott selbst greift oft zur Ironie. Da heißt es doch etwa in Psalm 2, dass der Herr über die Gottlosen, die sich gegen ihn stellen, lachen und spotten wird. So ist also Ironie, richtig und mit rechter Absicht angewandt, ein wichtiges Lehrmittel. Denn jemanden, der sich in vollkommen falscher Richtung bewegt, locker und freundlich anzusprechen, hilft dem Menschen nicht, die Tiefe des Abgrunds zu erkennen, in den er geraten ist. Die Ironie aber ist in der Lage, den Menschen auf den Ernst seines Zustandes aufmerksam zu machen. Deshalb ist sie nicht nur annehmbar, sondern notwendig. Sie ist durchaus brauchbar.
Nun gibt es dort in der Gemeinde in Korinth doch eine gewisse Spannung gegenüber Paulus. Worin bestand denn ihr Problem mit dem Apostel? Was hat diesen anscheinenden Bruch verursacht?
Lasst uns mal untersuchen, was hier vorgeht. Aus den vorausgehenden Kapiteln wissen wir, dass es in der Gemeinde Spaltungen gab, und aus diesem ersten Korintherbrief und der Apostelgeschichte wissen wir, dass Apollos in Korinth gewesen war und sich auch auf irgendeine Weise mit der Gemeinde beschäftigt hatte. Nun hatte die Unreife jener Christen bei der Beobachtung von Führungspersönlichkeiten wie Paulus, Apostel und auch Petrus dazu geführt, dass sie sich in Gruppen von Anhängern dieser jeweiligen Männer aufspalteten. Dann kritisierten und verachteten sie den Apostel Paulus, der sich zu der Zeit in Ephesus aufhielt, die Gruppen derer, welche die anderen bevorzugten, vielleicht sogar die Gruppe Christi und die Gruppe des Apollos. Das Ganze ist für uns nicht vollkommen klar, aber es gibt Anzeichen, dass Paulus in seinem Auftreten nicht sonderlich attraktiv war. Die Überlieferung sagt, er sei klein von Gestalt gewesen, dass er dicke Augenbrauen hatte und nicht sehr beeindruckend aussah. Dieser Paulus wurde nun aufgrund der Unreife der Gemeinde und dieser Gruppenbildung übertrieben kritisiert. Und so schreibt der Apostel, der doch die Gemeinde dort in Korinth gegründet und als erster ihnen das Evangelium gepredigt hatte, an seine geliebten geistlichen Kinder und sagt: Leute, was soll denn das? Lasst uns das zurechtrücken, denn ihr seid vom Weg abgekommen. So kann man verstehen, warum sich die Dinge in dieser Art entwickelt haben.
Ich versuche mich vorzustellen, wer gerne Pastor einer solchen Gemeinde wäre. Wie soll man eine so schwierige Gemeinde akzeptieren? Sie bestand doch aus echten Christen. Was war da nur geschehen?
Ja, das ist wirklich auffällig. Man meint doch, dass ein echter Christ ein ganz vollkommener Mensch sein müsste, der nicht versagt, keine Fehler macht, der nicht so oder so ist. Es gibt so ein Vorurteil darüber, wie ein echter Christ zu sein hat. Und um diesem Vorurteil gerecht zu werden, gibt es viele Christen, die sich lieber überhaupt nicht mit anderen Leuten einlassen und sich nicht mit sogenannten niederen Geschwistern zu verunreinigen, wie es etwa die Korinther waren. So geht es aber nicht. Darum sagt Paulus nichts dergleichen, obwohl er ja schließlich meinen dürfte, die Korinther wären wirklich zu weit gegangen, dass sie womöglich gar nicht selbst erlöst seien, sondern eingebildet und nicht bekehrt. Im Gegenteil, er bezeichnet jene Brüder als Heilige und Geliebte und bekundet seine Hoffnung für das Werk Gottes in ihrem Leben. Wenn sich jemand bekehrt, muss man berücksichtigen, in welchem Zustand jener Mensch sich befand. Denn es findet ja auch ein Wachstums- und Heiligungsvorgang statt. Als Christen müssen wir alle tolerant sein und verstehen, dass Gott durch seine Gnade und Barmherzigkeit wirkt und sein Werk im Leben der Menschen durchführt. Es ist doch erstaunlich, wie bei allen diesen Nöten in der Gemeinde Korinth weder Gott noch Paulus noch sonst jemand aus der Urgemeinde sie aufgegeben und für einen verlorenen Fall gehalten hat. Für Gott gibt es keine verlorenen Fälle.
Ja, man sieht zwar, dass das Verhältnis zwischen dem Apostel Paulus und den Korinthern immer gespannt war. Es scheint aber noch schlimmer zu sein, denn Paulus drückt sich doch recht negativ aus. Etwa in Vers 13. Er redet sogar von Abfall der Welt. Grenzt das nicht geradezu an einen Minderwertigkeitskomplex?
Ja, diese Auseinandersetzung zwischen Paulus und den Korinthern ist schon eine ernste Angelegenheit. Es scheint geradezu, als ob der Apostel einen Konflikt mit sich selber austrägt, denn seine Beschreibung über sich selbst als Christ klingt wirklich recht negativ. Er bezeichnet hier die Christen als Abschaum der Erde, als Abfall der Welt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Paulus hier auf literarische Kunstgriffe zurückgreift. Er redet ironisch in einer besonders markanten Bildersprache. Die Ausleger meinen sogar, das sei eine hyperbolische Rede, also absichtliche literarische Übertreibungen. Wie auch immer, sein Ziel dabei ist herauszustellen, dass die Leute dort meinen, christliche Führungskräfte seien Herrscher, die Größten in der Gemeinde, und haben nicht darauf geachtet, wie die Gemeinde doch verfolgt wurde. Viele der Apostel fielen nicht auf, weil sie etwa besser als andere Leute waren, sondern weil sie schwer verfolgt wurden. Was Paulus hier sagt, ist nicht der Ausdruck eines Minderwertigkeitskomplexes, sondern nur die Feststellung, dass Leid, Verfolgung und Intoleranz Weggenossen eines wahren christlichen Führers sind.
Nun gib doch bitte den Hörern dieser Auslegung noch einen wichtigen Hinweis. Hilft uns wohl das geschichtliche Umfeld, diesen Text besser zu verstehen?
Ganz gewiss, ja, das kann sehr hilfreich sein. Lasst uns dann einmal dieses geschichtliche Umfeld betrachten. Paulus hat am Anfang seiner Laufbahn eine erste Missionsreise unternommen, aber auf dieser ersten Reise kam er nicht nach Korinth. Jene Reise fand ihren Abschluss im Jahr 48. Danach, in den Jahren 49 bis 52, kam Paulus nach Korinth, lernte die Stadt kennen, predigte das Evangelium und gründete die Gemeinde am Ort. Später, als er auf seiner dritten Reise in Ephesus war, hat er diesen Brief nach Korinth gesandt, nachdem er einen Bericht über die Probleme jener Gemeinde erhalten hatte. Und wir wissen aus Apostelgeschichte 20, dass er auf dem Rückweg von seiner dritten Reise durch Korinth kam, um die Zustände in der Gemeinde ordnen zu helfen. Diese geschichtliche Linie hilft uns zu verstehen, wie groß der Bedarf jener Gemeinde an Unterweisung und Anleitung war.
Nun kommen wir zum Abschluss der heutigen Betrachtung.
Ja, liebe Hörer, heute haben wir uns zusammen 1. Korinther Kapitel 4 angesehen. Wie viel Missverständnis gab es doch in jener Gemeinde, die nicht recht die Botschaft des Evangeliums begriffen hatte und auch nicht, was christliche Gemeinschaft bedeutet. Auch verstanden sie nicht, wer in Wirklichkeit der Apostel Paulus und sein Amt war und um was es bei dem Dienst für Gott eigentlich geht. Wir haben gesehen, wie dort Stolz und Eitelkeit Schaden anrichteten. Jene gefährlichen Einstellungen, die sonst nette Leute widerlich machen. Demgegenüber kommt nun unsere Anwendung. Jeder, der voll Stolz sein Herz verhärtet, hat es nötig, zurechtgewiesen zu werden.
Ende der Vorstellung, liebe Hörer. Schade. Wir haben uns gefreut, wieder einmal zusammen einen Abschnitt der Bibelreise zu erleben. Wir rechnen mit einem jeden in einer Woche an diesem Sender zur gleichen Uhrzeit. Herzlich willkommen!